Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr unser Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dein Wort hören und verstehen. Und zeige uns, wo uns dein Wort helfen will für unser Leben und für unseren Glauben. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext eben schon einmal gehört. Herr Kaiser hat ihn vorgelesen. Man könnte ihn überschreiben mit der Überschrift Annäherungen über die Gottesfrage. Ein Schriftgelehrter, der Jesus eine Zeit lang beobachtet und offensichtlich schätzen gelernt hatte, fragt ihn, was nach seiner Meinung das höchste Gebot sei. Jesus antwortet darauf, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist, so sagt Jesus, kein anderes Gebot größer als diese. Darauf antwortet der Schriftgelehrte zustimmend mit der fast gleichen Wortlaut, was gemeinhin als das Doppelgebot der Liebe bezeichnet wird. Schaut man allerdings genauer hin, ist es eigentlich ein Dreifachgebot. Die Antwort Jesu beginnt nämlich mit dem Schema Yisrael, also dem Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Gott alleine. Das Hören auf dieses Bekenntnis ist Teil und Ausdruck der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Auffällig dabei ist, mit welcher Unbedingtheit und in welcher Totalität die Liebe zu Gott hier geboten wird. Sie entspricht der unbedingten Einzigartigkeit Gottes, die keine anderen Götter neben sich duldet. Auch der Schriftgelehrte bekräftigt das in seiner Antwort, wenn er sagt, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet, es ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes, und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Soweit noch einmal dieser Text an diesem Sonntag, wo es um das Verhältnis von Christen und Juden, also am Israelsonntag, geht. Dieser Text endet mit einem irritierenden Schluss. Wieso eigentlich wagt niemand mehr, ihn zu fragen? Der Schriftgelehrte und Jesus hatten sich gut verstanden. Sie waren respektvoll miteinander umgegangen und waren sich in einer zentralen religiösen Frage sogar einig. Wieso also dieser bedrohliche Unterton? Der biblische Kontext zeigt, in welchem Umfeld dieses Gespräch stattgefunden hat. Jesus war in Jerusalem eingezogen und die Menschen hatten ihm zugejubelt. Und seine erste Handlung war die sogenannte Tempelreinigung. Jesus hatte dabei auf ziemlich rabiate Weise die Händler aus dem Tempel vertrieben und den Pharisäern und Schriftgelehrten mit dem Gleichnis vom verdorrten Feigenbaum Fruchtlosigkeit und Unglauben vorgeworfen. Dieses unerwartete Auftreten Jesu rief die Pharisäer und Schriftgelehrten naturgemäß auf den Plan. Wer war denn dieser, der es wagte, so zu reden und so Unruhe zu stiften? Um das herauszufinden, verwickelte man Jesus in religiöse Grundsatzfragen, etwa die nach der angemessenen Auslegung des jüdischen Gesetzes oder die nach seiner Vollmacht oder nach dem Verhältnis von Gott und Kaiser, also der Frage, ob es denn recht sei, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht, und andere Fragen mehr. Das Problem bei diesen Auseinandersetzungen war, dass es keine friedlichen Religionsgespräche waren, sondern Debatten in feindlicher Absicht. Von den Schriftgelehrten heißt es ausdrücklich, sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Eine Mischung also aus religiösem und politisch-taktischem Kalkül. Es war eine vergiftete Atmosphäre, in der religiöse Fragen hier verhandelt wurden. Ähnlich vergiftet, wie wir sie in heutigen Debatten auch erleben. Sei es über Israel, über Gaza, über Opfer und Täter, über Geschlechteridentitäten, über Rollenbilder oder was auch immer. Bei all diesen grundsätzlichen Themen ist nicht die Debatte selbst das Gift, sondern die Intention, um deren Willen sie geführt wird. Oft geht es eben nicht darum, den anderen zu verstehen, sondern um ihn zu verurteilen. Nicht darum, vom anderen etwas anzunehmen, sondern um Recht zu behalten. Nicht das Verbindende zu suchen, sondern das Trennende zu betonen. Im Kontext solch eines vergifteten Klimas ist der Dialog zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten eine Wohltat, eine Insel des Friedens und des Bemühens um religiösen Konsens. In der Einzigartigkeit Gottes und dem doppelten Gebot der Liebe ist man sich einig. Trotzdem hat diese Einigkeit noch eine Grenze. Als Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das heißt, es bleibt eine Differenz zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, trotz der Einheit im Gottesverständnis und der Nächstenliebe. Und diese Differenz macht sich fest an der Gestalt Jesu selbst für den Glauben. Der jüdische Gelehrte Ben Shorin hat diese Differenz einmal auf den Punkt gebracht mit dem Satz: Der Glaube Jesu einigt uns, aber der Glaube an Jesus trennt uns. Der Glaube Jesu einigt uns, aber der Glaube an Jesus trennt uns. Diese Differenz unterscheidet Juden und Christen bis heute. Problematisch wurde diese Unterscheidung durch die Art und Weise, wie sie über viele Jahrhunderte von christlicher Seite aus zum Thema gemacht wurde. Etwa dadurch, dass der jüdische Glaube als Negativfolie zur Profilierung des Christlichen benutzt und oft zusätzlich aufgeladen wurde mit antisemitischen Narrativen. Die Juden seien von Gott verworfen worden, seien Gottesmörder und hätten Jesus ans Kreuz geschlagen. Gegen solche Pauschalisierungen eines christlich motivierten Antijudaismus bzw. Antisemitismus steht auch dieser Predigttext. Er betont das Gemeinsame und Verbindende im Glauben an den einen Gott zwischen Juden und Christen. Und gerade heute am Israelsonntag machen wir uns klar, dass Jesus selbst Jude war und es das Christentum ohne das Judentum gar nicht geben würde. Wir vergewissern uns, dass wir als Christen mit den Juden etwas teilen, nämlich die Einheit im Glauben an den einen Gott, die Gemeinsamkeit im Doppelgebot der Liebe. Wir übersehen dabei aber auch nicht die bleibenden Unterschiede. Etwa in dem Satz: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und das sagt Jesus zu jemandem, der keiner seiner Jünger ist und auch nach diesem Gespräch keiner wird. Was also bedeutet dann dieser Satz? Wohl dies, dass das Judentum mit seiner Art an Gott zu glauben nah am Reich Gottes ist, wie es von den Christen erwartet wird, und dieses größer ist als jede einzelne Glaubensgemeinschaft. Das hat etwas Entlastendes und Versöhnliches in einem immer noch angespannten Verhältnis. Bei allem Bemühen um Verständigung und Einheit zwischen Juden und Christen bleibt dieses Verhältnis empfindlich und es bleibt verletzbar, gerade in der aktuellen Situation. Auch innerhalb von Kirche und Theologie muss man aufpassen, nicht selbst in eine vergiftete Debattenkultur zu geraten. Dass biblisch gesehen die Pharisäer und Schriftgelehrten ein anderes Glaubens- und damit auch Gottesverständnis haben, es bleibt bestehen. Was sie und uns bei aller Einheit trennt, ist die Bedeutung Jesu als Christus. Dies zu benennen und damit das christliche Verständnis zu unterscheiden und zu profilieren, darf man nicht als judenfeindlich oder christlichen Antijudaismus diffamieren. Wir glauben zwar an denselben Gott, aber nicht auf dieselbe Weise. Es bleiben grundlegende Unterschiede, die man benennen können muss, ohne dabei als judenfeindlich verurteilt zu werden. Mich hat es sehr nachdenklich gestimmt zu lesen, dass der ehemalige Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Thies Gundlach, im Zusammenhang unseres Predigttextes schreibt, ich zitiere, kaum irgendwo sonst gerate man so schnell und so leicht in das Feuer einer wertenden Political Correctness-Benotung, gerade der innerkirchlichen Profis des jüdisch-christlichen Dialogs, die sich berufen wissen, als bald vermeintlich judenfeindliches oder gar latent antisemitisches wahrzunehmen. Das sagt nicht irgendwer. Wer sich im jüdisch-christlichen Dialog nur durchschnittlich auskenne, schreibt Gundlach weiter, Zitat, traue sich kaum noch etwas zu sagen und die christliche Identität im Unterschied und in Differenz zu Israel zu formulieren. Dieses Zitat stammt aus dem Jahre 2003. Inzwischen ist die Weltlage eine andere und das geistige Klima in unserem Land so aggressiv aufgeladen, dass viele von sich nicht mehr trauen, überhaupt noch etwas zu sagen. In der aktuellen Lage zu Israel schon gar nicht und zu anderen umstrittenen Themen auch nicht. Die Herausforderung, vor der wir stehen, gerade am Israelsonntag, ist, wie ich als Prediger, wie Sie als Gemeinde und wie wir als Kirche insgesamt unsere christliche Identität im Gegenüber zum Judentum beschreiben können. Was können wir heute predigen und sagen über christliche Identität und damit über die besondere Erwählung der Kirche und des einzelnen Christen durch Jesus Christus? Was können wir über unsere christliche Identität sagen im Gegenüber zu Israel und den Juden, ohne uns den Vorwurf des Antijudaismus oder gar des Antisemitismus einzuhandeln? Das ist die empfindliche Gemengelage, in der wir uns befinden. Und die Frage ist, wie soll man damit umgehen? Vor dem Hintergrund unserer Geschichte und aus Angst davor, diskriminierend und ausgrenzend zu sein, betont man in religiösen Fragen gerne die Einheit zwischen den Religionen im Gottesbild und in der Gemeinsamkeit von Werten. Nicht nur zwischen Juden und Christen, sondern zunehmend für viele auch zwischen Juden, Christen und inzwischen auch Muslimen. Die Idee dabei ist, alle drei sind monotheistische Religionen und die Frage liegt für viele dann nahe, ob nicht im Grunde alle eins seien, denselben Gott lieben und demselben Gebot der Nächstenliebe verpflichtet sind. Das ist die Idee dabei. Ein Blick auf unseren Predigttext zeigt die Begrenztheit solcher Einheitsvorstellungen. Obwohl sich der Schriftgelehrte und Jesus respektvoll begegnet und miteinander umgegangen sind, obwohl sie in wesentlichen Punkten sogar einig waren, hat das an den konkreten Konflikten und am Fortgang der Ereignisse nichts geändert. Auch im Markus-Evangelium ist Jesus am Ende am Kreuz gestorben und sind die religiösen Konflikte eskaliert. Ob wir tatsächlich alle an denselben Gott glauben, entscheidet sich nicht nur an theoretischen Übereinstimmungen, sondern am praktischen Vollzug des Glaubens. Der tatsächlich gelebte oder eben auch nicht gelebte Glaube sagt mehr über den faktisch verehrten Gott als respektvolle Religionsgespräche, so wichtig und klärend sie sein können. Ob Gott sich am Ende aller Zeiten einmal als der eine Gott in allen Religionen zeigen wird, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin haben wir genug damit zu tun, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen unseren Kräften und unseren Nächsten wie uns selbst. Dieses höchste Gebot überhaupt zu erfüllen und dadurch die Welt ein Stück besser zu machen, dazu helfe Gott jeden Tag. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.